先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Auf Deutsch: Willkommen im Tomasio's Club. Es schnieft am Mikrofon rechts Claudia Albert. Ich huste hier. In der Mitte sitzt Wolfgang Fach, unser heutiger Ehrengast und Autor. Mit einem Buch, das bei Surkamp erschienen ist und über das wir uns jetzt unterhalten wollen, auch weil es den spannenden Titel vom Verschwinden der Politik trägt und über das, was Politik ist, über das, was Verschwinden heißt und warum das Buch kein Schlusskapitel hat, das sind so Themen, die wir hier anreißen wollen.
Ja, mir obliegt wie immer der Dank an den Sponsor, der hat sich auch wegen körperlicher Unzuträglichkeit verabschiedet. Also wir arbeiten hier jetzt heftig mit chininhaltiger Limonade und Tee und halten uns aufrecht. Aber jetzt zu dem Buch. Das Buch heißt Das Verschwinden der Politik. Es hat 13 Kapitel. Und als etwas magisch, zahlenmystisch veranlagter Mensch habe ich natürlich sofort gedacht, dass es irgendeine ganz großartige Bedeutung haben müsste, weil nämlich das erste Kapitel heißt Verschwindende Politik und das letzte Ein Ende des Verschwindens. Daraus hatte ich jetzt eine großartige Struktur mir überlegt und in der Mitte haben wir dann das Kapitel 7, das heißt In guter Verfassung? Fragezeichen. So, jetzt haben Sie uns schon verraten, diese großartige Konstruktion ist gar keine.
Das ist gar keine, weil das Buch zwei Schlusskapitel hat, versehentlich zwei Schlusskapitel. Insofern ist die Zahl 13 eher zufällig zustande gekommen. Ganz kurz zur Entstehungsgeschichte. Irgendwann hat man mal eine Idee und dann kontaktiert man einen Verlag oder wird von einem Verlag kontaktiert und dann kriegt man Zeit, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, je nachdem. Das Buch ist immer älter geworden, hat sich nicht entwickelt. Irgendwann ist es dann fertig geworden, zwischendrin und neben allem anderen. Und dann liegt es beim Verlag erstmal monatelang, in dem Fall lag es über ein Jahr, weil das Buch in einer Reihe erscheinen sollte und die Reihe ist eingestellt worden. Dann wusste der Verlag nicht, ob er es überhaupt noch veröffentlichen wollte. Am Ende haben sie es ist dann aber positiv entschieden, es hat ihnen gefallen. Dann haben sie mir gesagt, ich soll noch mal eine Endfassung schicken. Dann habe ich festgestellt, dass ich kein Schlusskapitel habe. Jedenfalls war das meine Meinung, weil ich zwischendrin den Computer gewechselt hatte, hatte ich eine falsche Fassung transferiert und habe in aller Eile noch ein Schlusskapitel geschrieben. Das sieht man ihm an, es ist sehr kurz und etwas pauschal geraten. Und dann schreibt mir der Verlag zurück, warum ich jetzt zwei Schlusskapitel bräuchte. Der Verlag hatte nämlich die Fassung mit dem Schlusskapitel gekriegt, die ich nicht mehr hatte. So kommt die Zahl 13 zustande, also gar nicht mystisch, sondern eher Chaos. Und die eigentliche Arbeit bestand dann darin, zu verstecken, dass es zwei Schlusskapitel hatte. Ich wollte das zweite auch nicht mehr aufgeben, nachdem ich schon geschrieben hatte. Sodass jetzt 13 also das Ergebnis ist eines Zufalls und keiner Mystik. Und es gibt auch sonst keine geheime Architektur. Also man wird nicht nach versteckten Zeichen suchen dürfen.
Das ist aber schade. Und sind Sie überzeugt, dass das auch so stimmt? Ja.
Es reicht, wenn die Politik verschwindet. Es müssen nicht noch manche Zeichen auch noch verschwinden. Also es wäre schön, wenn man sozusagen eine Doppelstruktur hätte. Aber Politikwissenschaft ist nicht berühmt dafür, dass sie jetzt sehr tief geht und dass sie sehr viel Mystisches verbreitet.
Oder dass sie einen Abschluss findet. Hätte das Buch denn einen Schluss, so im Sinne von triumphaler Schluss, Ende des Arguments, Herausstellung einer These haben können oder sollen?
Es war nie an einen triumphalen Schluss gedacht. Also wenn man sich sozusagen ein Leben lang mit Politik und Politikwissenschaft beschäftigt, vergehen einem die triumphalen Abschlüsse. Die hat man zu gewissen Zeiten, also eine Lebensalterproblematik. Zu gewissen Zeiten denkt man, dass noch Triumphe möglich sind. Mit der Zeit erlebt man so viele Triumphe, die nicht stattfinden. Und am Ende ist man vielleicht ganz froh, dass es keine Triumphe gibt.
Liegt es daran, dass man in dieser Zeit bestimmte Dinge liest oder wieder liest und sich davon beeinflussen lässt? Oder passiert das ohne, dass man etwas liest?
Also ohne Lesen passiert fast gar nichts, denke ich. Aber es ist eine Sache, die einerseits einen politischen Hintergrund hat. Zum Zweiten, also wenn man Politik studiert, hat man natürlich schon gewisse politische Interessen. Wenn man, so wie ich, Ende der 60er Jahre Politik studiert, hat man ganz bestimmte politische Interessen. Und sowas geht natürlich ein. Das andere, was man aber auch nicht vergessen darf, ist sozusagen die wissenschaftliche Befassung mit der Politik. Wissenschaft hat eine eigene Dynamik. Wer in der Wissenschaft sozusagen etwas werden will, und das war zumindest eine Zeit lang so, inzwischen hat sich das etwas geändert, aus Gründen, über die man reden könnte, wer etwas werden will, wird am besten etwas, wenn ein neues Paradigma vorstellen kann. Also wenn man zeigen kann, dass es jetzt was Neues ist, dass man was entdeckt hat, dass man eine sozusagen neue Linie aufmachen kann. Und am besten ist natürlich, wenn dieses Paradigma nicht auch noch kritisch ist, sondern konstruktiv. Und wenn man einige dieser konstruktiven Paradigmen entweder selber versucht hat zu lancieren oder gesehen hat, wie sie andere lancieren, dann merkt man, dass Wissenschaft eigentlich in der Regel um sich selber kreist, politische Wissenschaft auch um sich selber kreist, um Konjunkturen innerhalb der Disziplin. Und da gab es jetzt schon so viele, dass man irgendwann denkt, es ist genug, andere können jetzt mal sozusagen ran und können ihre Paradigmen entwickeln. Das hat sich im Übrigen geändert. Inzwischen ist die Politikwissenschaft sehr viel solider und auch sehr viel langweiliger geworden.
Wann ist das jetzt passiert?
Die Änderung?
Ja.
Die Änderung ist passiert im Wesentlichen mit der Professionalisierung.
Nicht mit 89 und der großen Ratlosigkeit?
Politikwissenschaft hat da wieder einen neuen Auf. Das war eine Zeit der Paradigmen. Man konnte wieder sozusagen Modelle entwickeln, wie das alles funktionieren kann. Ende des Kapitalismus war nicht mehr angesagt, Ende des Sozialismus. Was soll daraus werden? Welche Politikmodelle kann man transferieren? Also da war wieder eine Hochzeit der Paradigmen. Aber die hat sich auch nicht lang gehalten. Also im Augenblick ist es eine eher paradigmenarme Wissenschaft, was auch mit der Wissenschaft selber zusammenhängt.
Ist doch gut, oder? Ich meine, diese verstiegene Theorie, das, was zur Politik führt, die Sie mit großen Buchstaben schreiben, also diese ideale philosophische Politik, eine Politik, die eigentlich ein philosophischer Traum ist, die halten Sie doch für lächerlich.
Aber sie liest sich besser.
Ja.
Also wenn man sozusagen Politik als Lektüre betreibt, und das ist das Schicksal von Theoretikern, dann ist natürlich ein spannendes Buch, das falsch ist, interessanter als ein lahmes Buch, das richtig ist.
Ja, nochmal zu dieser großen und der kleinen Politik. Ich war etwas entsetzt, als ich den Klappentext las, der ist aber sicherlich nicht von Ihnen. Der fängt nämlich so an, als Wissenschaft des Regierens und Kunst der Verwaltung definiert Samuel Johnsons berühmtes Wörterbuch Die Politik. Das war im 18. Jahrhundert. Und nun dachte ich, oh Gott, das ist jetzt so ein Bekenner nach dem Motto, früher war alles besser. Und nun habe ich über die 230 Seiten festgestellt, auch sehr amüsiert, dass sie ja eigentlich so von Rousseau über Kant und Bourdieu und Agamben mehr oder minder alle da vorbei defilieren lassen. Und auch ganz viele Felder von Wissenschaft, ob das jetzt Sozialfelder von Politik, sei es jetzt Sozialpolitik oder Verwaltung, so vor ihrem Auge vorbei defilieren lassen. Ist das jetzt so eine Art Summe dessen, was sie bisher beschäftigt hat? Und auch eine ironische Summe?
Sozusagen, man musste mal loswerden, was man alles gelesen hat. Ja. Also zunächst mal, erste Korrektur, ich habe nicht nur zwei Schlusskapitel, sondern auch den Klappentext geschrieben. Also ist praktisch alles von mir in dem Ding. Bis auf die Fehler, die hat jemand anders rauskorrigiert.
Es gibt noch welche.
Ja, das ist endemisch. Die Botschaft des Buches ist eigentlich nicht, es wird alles schlechter und es war mal viel besser. Das wär auch eine etwas lahme Botschaft. Sondern die Botschaft ist eigentlich, es ist, was dieses Problem betrifft, eigentlich immer schon dasselbe gewesen. Also es hat sich nichts geändert. Wir haben ein Strukturproblem, das älter ist als die Moderne, wenn man die Moderne mit dem 18. Jahrhundert ansetzt, ein Strukturproblem, an dem wir bis heute knacken, und das ist eben eine Art von Politik, die einerseits uns Gehorsam abverlangt und die uns andererseits nicht überzeugt. Also man kann das auch kürzer als Legitimationsproblem benennen. Das Legitimationsproblem, dass Leute über uns herrschen wollen, wir fragen, warum. Und mit welchen Gründen haben die den Anspruch erhoben und können die den Anspruch erheben, dass sie uns beherrschen, dass sie uns Gehorsam abverlangen, dass sie Macht über uns ausüben? Mit welchen Gründen können die das? Das ist eine Frage, die, ja, so wie ich sie darstelle, im Grunde auf das, schon auf das 15., 14. Jahrhundert zurückgeht. Und dabei stellt sich immer wieder dasselbe Problem: Wer uns zu Gehorsam zwingen will, der muss etwas Besseres sein als wir. Wenn wir aber mal genau hingucken, dann sind das auch Menschen so wie du und ich. Woher nehmen die also das Recht, uns zu befehlen? Und das ist das, was man Legitimationsproblem nennen könnte. Wer uns sozusagen Gehorsam abverlangt, muss einen Mehrwert haben, eine Qualität haben, die wir nicht haben. Und wenn er die nicht hat, dann hat er auch keinen Anspruch auf unseren Gehorsam. Und die Frage ist immer, wie kann man jetzt sozusagen diesen Mehrwert konstruieren, wie kann man sozusagen argumentieren, dass die Leute, die uns befehlen wollen, ein Recht dazu haben, uns zu befehlen, obwohl sie, wenn man genauer hinguckt, auch nicht besser sind als wir.
Jetzt also haben Sie
von meinesgleichen will ich nicht gern beherrscht werden, es muss dann schon jemand sein, der sozusagen über mir steht.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, es wäre ja langweilig gewesen, zu sagen, früher sei alles besser gewesen. Was ist jetzt so viel spannender daran zu sagen, es war früher schon schlecht? Oder der Zustand heute lässt sich im Grunde durch mehrere Jahrhunderte hindurch analysieren, diagnostizieren. Sind Sie im Gespräch mit anderen älteren Männern, die sozusagen diesen skeptischen, leicht hoffnungslosen Blick auf die Welt kultiviert haben? Denn Sie sind ja Politikwissenschaftler in diesem von Ihnen auch schon selbst sogenannten Lektüre-Sinn. Das sind Texte, mit denen Sie sich auseinandersetzen. Also sind eigentlich Reflexionen, die haben schon einen Abstand zur Wirklichkeit.
Also das war nicht das Buch zum Sarg, um es mal klar zu sagen. Also es hat auch nichts mit Alter zu tun und nichts mit Skeptizismus und Abgeklärtheit und Frustration, all diese Dinge. Sondern wenn man sich mit Problemen befasst, kann man das auf zwei Weisen tun, die halbwegs interessant sind, ein Publikum finden, mit dem man gehört wird, die auch für einen selber dann unter Umständen von Interesse sein könnten. Das eine ist, man hat lösbare Probleme und findet dafür Lösungen. Das ist das, was in der Regel am meisten gefragt ist. Ich habe ein Problem, das ist lösbar und ich habe eine neue Lösung. Fast jedes amerikanische politikwissenschaftliche Buch hört zum Beispiel mit einer Lösung auf. Da ist Optimismus fast eingebaute Pflicht. Die andere Variante ist, man kann zeigen, dass bestimmte Probleme nicht lösbar sind. Dann braucht man keine triumphalen Lösungen und kann darauf hinweisen, dass das, was an Lösungsversuchen die Konjunkturen beherrscht, den Markt dominiert, dass das im Grunde Scheinlösungen sind. Also entweder ich habe Problemlösungen, wenn ich die nicht habe, dann will ich unlösbare Probleme haben. Das sind aus meiner Perspektive die zwei interessanten Fälle und ich habe mich für den destruktiven Fall entschieden. Und insoweit ist es für mich interessant nachzuweisen, dass ein Problem, gut, man kann natürlich nie definitiv nachweisen, dass ein Problem unlösbar ist, von mathematischen Problemen vielleicht mal abgesehen. Was ich aber zeigen kann, ist, dass Probleme schon so steinalt sind, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie gelöst werden, gegen Null geht.
Also, dass sie wiederkehren, daran sieht man ja, dass sie im Grunde nicht beseitigt
wurden. Und dass sich sozusagen die, in Anführungszeichen, großen, alten, weisen, toten Männer sich in regelmäßigen Abständen mit denselben Problemen herumschlagen. Oh. Und das Problem, um das es mir eben geht, ist das Problem der politischen Legitimation, des Gehorsams, des Anspruchs auf Gehorsam von Menschen gegenüber anderen Menschen, wobei unklar ist, woher dieser Anspruch herkommt, weil er in der Person nicht begründet wird. Er kann auch in der Person liegen, das ist dann das, was man unter Charismatiker versteht. Also es gibt Figuren, die aus ihrer Person heraus so wirken, dass die Frage des Gehorsams sich überhaupt nicht stellt. Das sind sozusagen die geborenen Führernaturen. Aber von der Sorte haben wir nicht viele, von der Sorte wollen wir auch nicht viele haben unter Umständen. Im Regelfall wird es so sein, dass zwischen Herrschern und Beherrschten, zwischen Eliten und Massen, wie immer man das nennen will, die Differenz so klein ist, dass es zusätzliche Argumente bedarf, um Herrschaft zu legitimieren. Und um diese Argumente geht es mir im Wesentlichen.
Also bei mir steht tiefer hängen. Das tun Sie jetzt teilweise auch selbst. Sie sprechen also jetzt von Herrschaft und Gehorsam und Befehl. Empfinden Sie das so, dass Sie von unseren heutigen Politikern beherrscht werden?
Und kann man eben die, sogar mit Verhältnis einer demokratischen Gesellschaft, so bruchlos kommentieren mit Autoren aus feudalen Gesellschaftsformen?
Also Herrschaft ist Herrschaft. Wer uns beherrscht, ist zunächst mal sekundär. Das heißt, ich würde jetzt natürlich nicht einfach sagen, mir ist es egal, in welchem Herrschaftssystem ich lebe. Aber für dieses Problem, das mich interessiert, ist sozusagen die Asymmetrie immer dieselbe. Ob das Volk über das Volk herrscht oder ob der König über das Volk herrscht oder ob irgendein Ministerpräsident über das Volk herrscht, ist zunächst mal immer dasselbe Herrschaftsproblem, in dem Sinne, dass nachzuweisen ist, von denen, die herrschen wollen, auf was ihre Herrschaft gründet, woher sie sich das Recht nehmen. Also in dem Sinne ist es für mich ein konstantes Problem. Ich habe natürlich persönliche Präferenzen, von wem ich lieber beherrscht werde und von wem ich nicht so gerne beherrscht werde. Aber es ist jedenfalls nicht mit der Demokratie verschwunden. Demokratie ist eine andere Herrschaftsform. Demokratie ist nicht herrschaftslose Gesellschaft.
Aber das ist ja ein interessanter Gesichtspunkt. Ich bin auch bereit, ihn so hinzunehmen, obwohl ich mir doch von vielen Autoren habe erklären lassen, dass Herrschaft auch noch ganz woanders sitzen kann, als zum Beispiel in Personen, in Institutionen, in Hierarchien, zum Beispiel die Wirtschaft, der Finanzmarkt, Rituale, die ganze Fülle der sozialen Welt, die Erziehung. Die Universität, Sie sind ja Prorektor, das sind alles, also ich meine, die Universität war früher, 68, Sie haben ja selber daran erinnert, das Paradigma, war vielleicht auch eine andere Universität, aber es war das Paradigma für eine illegitime, nicht gerechtfertigte Herrschaft. Mhm. Und die hat sich in Kleidung ausgedrückt, in Ritualen, in bestimmten unausgewiesenen Veranstaltungen. Und diese Art von Herrschaftsbegriff, den blenden Sie aus in Ihrem Buch.
Also ich hätte auch eins schreiben können, jetzt inzwischen über das Verschwinden der Universität. Das habe ich aber nicht gemacht. Also was klar ist, mir geht es um das Verschwinden von Politik und damit ist ein ganz bestimmter Herrschaftsbereich umschrieben. Das Machtphänomen, Herrschaftsphänomene, heißt Max Weber, ist sozial amorph, das heißt, sie existieren überall. In der Familie, in der Schule, in Vereinen, an der Uni natürlich, in allen Gruppierungen, die Entscheidungen treffen müssen, gibt es ein Herrschaftsproblem. Aber mich interessiert unter denen nur eins, und das hat etwas mit der Disziplin Politikwissenschaft zu tun, die im Wesentlichen eben sich um die Frage der Legitimation von zentraler Herrschaft, von souveräner Herrschaft gegenüber einer Bevölkerung, einem Volk, wie auch immer, kümmert. Insofern ist es ein Ausschnitt, der noch weiter dadurch eingeengt wird, dass ich nicht Machtstrukturen untersuche, nicht Machtprozesse, nicht Machtpraktiken, sondern eben Legitimationsstrategien, Begründungszusammenhänge, die mit der Zeit wechseln. Das heißt, ich kann nicht alle Gründe zu allen Zeiten bringen, aber das, was konstant ist, ist das, begründet werden muss. Und das, was interessant ist, ist sozusagen, wie sich diese Begründungen mit der Zeit ändern. Wobei, was ich auch nicht mache, was man auch tun könnte, was aber ein anderes Thema wäre, ist, nachzuvollziehen, warum sich die Begründungszusammenhänge geschichtlich verändern, in welchen Kontexten welche Argumente gelten. Ich untersuche dort nur einige der sozusagen sogenannten Klassiker und einige Klassiker des zweiten Ranges. Und frage danach, welche Gründe geben Sie uns eigentlich dafür, dass Herrschaft akzeptiert werden muss? Also in dem Sinne eine eher klassische Ideengeschichte, die ist etwas außer Mode gekommen. Nicht ganz zu Unrecht, aber man kann nicht aus seiner Haut fahren, auch nicht schreibend.
Also ich muss jetzt mal protestieren, weil das Buch ist erheblich interessanter als eine klassische Ideengeschichte. Und es ist jetzt auch nicht so, wie Sie das jetzt schildern, dass Sie da so Theorien abhandeln. Also es kommt Guido Westerwelle vor und es kommt George Bush versus Al Gore vor. Es gibt jede Menge Zitate aus der Zeit und aus der FAZ. Ja. Und man springt sozusagen, eben noch war man bei irgendeinem Textfragment aus dem 20. Jahrhundert und dann kommt der Machiavelli oder dann kommt der Hobbes, der kommt ja öfters vor, oder der Hume und so. Also es ist ein plaudernd angelegtes Buch. Ja? Sie unterhalten sich mit Ihrer Bibliothek, ich habe das selber in meiner Bibliothek gelesen und ich gucke direkt auf Hobbes, da wo ich sitze und lese, ja. Und ich muss nur nach rechts gucken, da steht dann der Max Weber und links steht dann der Foucault. Das sind alles Ihre Gesprächspartner und so einen ähnlichen Raum haben Sie wahrscheinlich auch, eröffnet jedenfalls in Ihrem Buch. Und das hat eben eigentlich, also ich habe es nicht so richtig lesen können als eine Ideengeschichte, obwohl ich schon merke, dass Sie versteckt auch eine Geschichtsidee haben. Aber die Hauptidee, die ich allerdings auch schlecht verstanden habe und die man vielleicht nochmal erklären sollte oder die ich gerne erklärt bekommen möchte, ist diese Politik, die Sie nicht mit den großen Buchstaben schreiben. Ja, diese kleine, schlechte, miese, aber reale Politik, die ist das, die es gibt. Und der sind Sie doch auf der Spur, als dem, was eigentlich bewegt. Wo findet man das? Also wenn Sie diese Texte lesen, Sie haben ja gar nicht die klassischen Zitate, woraus man Theorien zimmern könnte. Also es eignet sich nicht für eine Vorlesung oder nur bedingt, für eine aufbauende jedenfalls nicht. Und sozusagen, was suchen Sie da mit diesem Begriff der Politik, der so geschrieben wird, wie wir ihn alle schreiben, nur bei Ihnen steht er halt eben im Gegensatz zu diesem Politikbegriff, dem Heroischen, dem Großen, dem Idealen. Was suchen Sie da?
Also ich suche sozusagen, das klingt jetzt paradox, ich suche das Verschwinden. Ich habe mir das heute nochmal angeguckt, ich habe es auch mitgebracht in Wikipedia. Dort ist ein Artikel drin, der eigentlich das ganz gut beschreibt, jedenfalls die Aspekte zusammenbringt, um die es geht, dort unter dem Stichwort Politikverdrossenheit. Dort steht, also Politikverdrossenheit wird gesagt, da gibt es alle möglichen Gründe und die Gründe liegen eben in dieser niederen, gemeinen, täglichen Politik, von der wir sagen, dass sie den Charakter verdirbt, von der wir sagen, dass sie ein garstiges Lied sei, hat Goethe, und von der wir eigentlich die Nase, oder viele von uns die Nase voll haben. Die Frage ist jetzt, woran liegt es, dass wir die Nase voll haben? Und zunächst einmal daran, dass wir offensichtlich ein Ideal von Politik haben, das in dem Buch dann groß geschrieben ist. Wir können uns Politik als etwas Gutes vorstellen, und das geht schon auf Samuel Johnson zurück im 17. Jahrhundert in dessen Lexikon. Das war eigentlich der Aufhänger. Findet sich ein Lexikonartikel über, das sind nur Stichworte in dem Sinne, findet sich ein Stichwort zur Politik, und da heißt die Kunst des Regierens, die Wissenschaft des Verwaltens. Und dahinter kommt ein Artikel über Politiker, und der ist ziemlich identisch mit Schurke, Krüppel, also jemand, dem man, wie es früher von Nixon hieß, keinen Gebrauchtwagen abkaufen würde. Also das Nebeneinanderstehen von einem Ideal von Politik und einer realen Politik, die diesem Ideal nicht gerecht wird. Das, was jetzt in der Politikverdrossenheit passiert, ist, dass wir sozusagen das Ideal nehmen, um die Realität zu demolieren. Uns gefällt die Realität deswegen nicht, weil wir ein Ideal haben, und diesem Ideal wird die Realität nicht gerecht. Jetzt kann man zwei Dinge machen. Man kann sagen, okay, wir müssen Politik verändern. Einige sagen sogar abschaffen, weil sie unheilbar krank ist. Wir haben eine ganze Reihe von theoretischen Ansätzen, die Politik grundsätzlich eliminieren wollen, aus der Welt sozusagen verändern. Oder aber, und das ist jetzt die neue Wendung, auf die Wikipedia hinweist, Und das heißt, dass kürzlich sei sozusagen ein neues Paradigma sozusagen eingetreten. Und das heißt, dass wir mit der Politik unzufrieden sind, liegt an unseren überzogenen Ansprüchen. Das heißt, die Politik ist so, wie sie ist. Unser Ideal ist überzogen. Und warum ist unser Ideal überzogen? Weil die Menschen, die regieren, nun mal von derselben Sorte sind wie die Menschen, die regiert werden. Also wir haben ein Ideal, wir haben zum Zweiten eine Realität und wir haben jetzt zwei sozusagen Argumentationsbewegungen, die hier angedeutet werden. Entweder sozusagen das Ideal demoliert die Realität, uns gefällt die Realität nicht mehr, weil sie eben schlecht ist, gemein ist, garstig ist, Charakter verdirbt und wir uns was viel Besseres vorstellen. Wir wollen regiert werden von entweder Wissenschaftlern oder Philosophen oder jedenfalls Staatsmännern. Und die andere Bewegung, die hier beschrieben wird, ist, dass die Realität das Ideal demoliert, indem wir sagen, das Ideal ist überzogen, so heißt es hier, überzogene Ansprüche an die Politik. Das Ideal muss verschwinden, das Ideal ist altväterlich, das Ideal ist idealistisch eben, im negativen Sinne. Und das, was mich jetzt interessiert, ist, wie man sozusagen beides stabilisieren kann. Das ist ja das, was wir erleben seit einigen hundert Jahren, dass keine dieser beiden Politikbegriffe verschwindet. Weder das Ideal ist verschwunden, noch die schlechte Realität ist verschwunden, sondern wir haben diesen Widerspruch und den tragen wir mit uns über hunderte von Jahren weg. Also muss es eine Beziehung geben, in der sich beide stabilisieren und nicht wechselseitig demolieren und nach der Beziehung suchen.
Ja, Sie haben jetzt ganz oft wir und uns gesagt. Ich sage jetzt ganz entschieden, für mich gilt das alles überhaupt nicht. Und was hier bei Ihnen auf Seite 10 steht, also als Zitat, und ich glaube, Sie wollten es als dekouvrierendes Zitat auch sehen, das finde ich total lächerlich. Also da regt sich nun Herr Schirmacher in der FAZ darüber auf, dass Angela Merkel und Edmund Stoiber in der Privatwohnung von Westerwelle den neuen Bundespräsidenten gekürt hätten. Also mir ist das so extrem egal, an welchem Ort Sie sich über dieses alles unterhalten. Und dass das repräsentative Politik ist, gerade bei dem Bundespräsidenten, das ist so klar. Also wenn Herr Schirmacher sich darüber aufregen will, soll er es tun. Er hat seine Gründe dafür. Aber warum beziehen Sie sich auf sowas? Ich finde es derart lächerlich und egal.
Ist es ja auch, aber der Punkt ist, Schirmacher regt sich drüber auf, weil er sagt, genau so werden Ideale demoliert. Die schlechte Politik, die darin besteht, dass ein Parteiführer zwei weitere Parteiführer einlädt, dass die im Wohnzimmer eines Parteiführers kungeln und am Ende sagen, wir haben den neuen Bundespräsidenten. Das, sagt Schirmacher, demoliert das Amt und demoliert das Ideal. Das ist natürlich eine andere Form des Verschwindens. Wenn es niemand gemerkt hätte, also wenn das tatsächlich im Hinterzimmer passiert wäre, wäre es ja völlig okay gewesen. Schirmacher hatte überhaupt nichts dagegen, dass die das auskungeln. Was ihn an der Sache stört, ist, dass am nächsten Morgen nach der Nachtsitzung in Westerwelles Wohnzimmer Westerwelle vor die Presse geht und sagt, in meinem Wohnzimmer haben wir einen neuen Bundespräsidenten gewählt. Fast wörtlich so. Das ist das, was den Schirmacher aufregt.
Ja, Westerwelle redet viel. Also im Übrigen, der Titel von dem Artikel ist dann auch noch so schön, Politik am Küchentisch. Wir wissen also noch nicht mal, ob es das Wohnzimmer oder der Küchentisch war. Und andere Politiker haben sich in der Sauna getroffen. Also, was soll uns das?
Das ist sicher richtig. Ob der Mensch im Küchentisch sitzt oder in der Sauna, ist es egal. Die Frage ist bloß, dass nochmal, Politik, die Gehorsam verlangt, braucht ein gewisses Aura, braucht einen gewissen Mehrwert. Wir inszenieren tagtäglich mit großem Aufwand Politik. Wir haben Flaggen, wir haben Nationalhymnen, wir haben Feiertage, wir haben Bannmeilen, auch so ein Ding. Wir haben eine Bannmeile um ein Parlament, wo keiner richtig rein darf. Das heißt, wir machen Führungen durch Bundes- und Reichstage, wir feiern unsere Figuren, wir lassen sie im Fernsehen auftreten. Das heißt, wir inszenieren die Aura, die Politik braucht, um Gehorsam verlangen zu können, tagtäglich. Und wir wissen, dass es eine prekäre Aura ist. Wir wissen, dass der Mehrwert nicht stabil ist. Und dann regt sich eben so ein Mensch wie Schirmacher, der am Aura der Politik interessiert ist, darüber auf, dass solche Figuren leichtfertig aus parteilichen Gründen, da kommt natürlich so eine Spannung rein, Aura und Parteipolitik verträgt sich nicht so recht, das ist eines der Grundprobleme der Demokratie, dass jedenfalls so ein Mensch hingeht, am Küchentisch oder sonst wo, mit anderen auskungelt, wer Präsident werden soll, nachdem wir im Grundgesetz ein großartiges Wahlverfahren dafür entwickelt haben, nachdem das eigentlich funktionieren soll. Also die schlechte Politik, die sozusagen muss verschwinden, nicht als Faktum, sondern sie darf nicht sichtbar sein. Oder aber, und das ist der Fall, der mich eigentlich mehr interessiert als der Küchentisch von Westerwelle, wenn sie sichtbar ist, muss es Gründe dafür geben, dass diese sozusagen Aura trotz allem gilt, dass die Aura nicht beschädigt wird dadurch, dass die Menschen halt nicht so gut sind, wie sie sein sollten. Aber in dem Fall ist die simpelste Form von Verschwinden von Politik, also es geht immer Verschwinden von gemeiner Politik in dem Fall, ist, dass man es eigentlich im Verborgenen macht. In Hinterzimmern oder in Küchenzimmern oder in irgendwelchen Kabinetten oder sonst irgendwo, sodass es nicht gemerkt wird. Das ist die simpelste Form, die ist aber auch die am wenigsten interessante, zumal es früher oder später dann doch rauskommt.
Es ist gerade in Magdeburg eine Ausstellung zu Ende gegangen, die hieß Spektakel der Macht. Dort waren aus ganz Europa Ausstellungsstücke zu sehen, die belegten, dass immer sehr großer Aufwand getrieben wurde, wenn es um die Institution eines Mächtigen ging. Also da gibt es bestimmte Stühle, da gibt es bestimmte Mützen, da gibt es bestimmte Rituale, Sitzordnungen und so weiter. Ich bin durch diese Ausstellung gegangen und dachte mir, mein Gott, ja, so viele teuer herbeigeschaffte Zeugnisse aus London, Madrid und Paris und überall her. Und eigentlich sagen sie etwas, was absolut selbstverständlich ist, was uns eben auch heute nicht fremd ist, was in sehr erkennbarer Form immer noch besteht. Und dann ist natürlich so eine Ausstellung, da bleibt man als Besucher im Blick befangen. Also man schaut dann so drauf. Ihr Buch, wenn es sozusagen diese Bereiche berührt, Sie hatten das ja eben auch gerade angesprochen, das schaut ja nicht drauf, sondern das diagnostiziert irgendwie. Also Sie nehmen ja diese Textstücke aus der Zeitung und so weiter, um irgendwie zu zeigen, dass wir so denken, dass wir in diesem Zwiespalt irgendwie gefangen sind. Jetzt würde ich das eben als einen erfreulichen Beitrag zur Hoffnungslosigkeit sehen, wenn Sie damit sagen wollen, wir sollen uns nicht verrennen, auch in irgendwelche Theorien oder Idealbilder, sondern wir sollen eigentlich diesen Diskurs vertiefen, wir sollen das Problematisieren von Herrschaft auch lernen. Und das können wir auf die unterschiedlichste Weise. Da gibt es aber keinen festen Punkt. Das würde dann, wenn ich mir das so richtig zusammengereimt habe, auch bedeuten, dass Sie nicht nur sozusagen der allgemeinen Bevölkerung sozusagen Hoffnungslosigkeit vermitteln wollen, wofür ich ja sehr wäre, also eben dieses sozusagen Verhindern am Hinterherlaufen von irgendwelchen chimärischen Ideen, wie es eigentlich sein sollte oder sein könnte und noch nie war, sondern das hat doch auch Folgen für den Status der Politikwissenschaft, den Sie sozusagen diskursiv bereichern. Ja, das frage ich jetzt schon mal, denken Sie selber, dass Sie ihn bereichern, denken das andere? Oder gelten Sie da als Störenfried? Wie steht Ihre Art von Rede da im Fach, Herr Fach? Lass mal kommen.
Nicht ganz einfach. Zunächst nur noch eine Vorbemerkung. Also mir geht es eigentlich nicht darum, Hoffnungslosigkeit unter die Leute zu bringen. Das wäre ein hehres Ziel. Sondern mir geht es darum, dass in der Tat Ideale demoliert oder dekonstruiert werden. Das muss nicht gleich Hoffnungslosigkeit heißen. Das heißt, letztlich praktisch heißt es Pragmatismus. Und na gut, das kann man inzwischen...
Ja, Realismus.
Ja, man kann es auch nicht mehr hören. Aber was das für das Fach heißt, ist, dass es stört niemanden, weil... Gut, jetzt übertreibe ich vielleicht ein bisschen. Ich kenne das Fach natürlich auch nur so weit, was das Zentrum angeht, weil das organisiert ist und weil das in Sektionen aufgespalten ist und weil die ihre Tagung machen. Wenn ich die Indizien alle zusammenzähle, würde ich sagen, dass das Fach stört sich nicht sehr an dem Buch. Stört sich auch nicht sehr an dieser Art von Diskurs. Das Fach Politikwissenschaft ist eines, das seit Urzeiten den Diskurs in Anführungszeichen, die Kommunikation für sekundär hält. Also die simpelste Form, das auszudrücken, ist Basisüberbau, etwas weniger simples Phänomen und Epiphänomen. Derselbe Gegensatz ist Interesse und Idee. Da sind immer Hierarchien drin, immer Asymmetrien. Die Ideen sind lang nicht so wichtig wie die Interessen. Die Basis ist natürlich viel wichtiger als der Überbau. Und die Phänomene sind halt wichtiger als die Epiphänomene. Das heißt, diese Art von Analyse ist eine, die eigentlich in der Politikwissenschaft nicht sehr zu Hause ist. Damit kann man leben, wenn man von der Politikwissenschaft nicht abhängt.
Ist sie nicht zu Hause oder ist sie kritisch?
Sie ist nicht zu Hause in dem Sinn, als sie dort ein Schattendasein führt. Es gibt natürlich nicht nur mich, das wäre dann wirklich Hoffnungslosigkeit unter die Leute gebracht. Aber es gibt nicht allzu viele, die sich auf die Weise mit diesen Themen beschäftigen. Man muss natürlich auch sehen, dass die Themen, die hier zur Sprache kommen, im Wesentlichen Macht-Herrschaftsprobleme, keine pragmatischen Probleme sind, Probleme, die man lösen kann. Disziplinen sind natürlich auch heute in ihrer Hierarchie dadurch gekennzeichnet, dass einige Disziplinen zur Lösung von Problemen beitragen und dass innerhalb einiger Probleme die bestimmte Ansätze wiederum problemlösend sind und andere weniger. Also Politikwissenschaft trägt sicher nicht zu der Lösung unserer allerwichtigsten Probleme bei. Und innerhalb der Politikwissenschaft trägt die Analyse, die ich dort vertrete, sicher kaum zu irgendeiner Problemlösung bei. Also ist in der Hierarchie kommt es in der Gewichtigkeit dessen, was man von Wissenschaft vielleicht erwartet, nämlich die praktische Lösung von Menschheitsproblemen mehr oder minder schwieriger Art, trägt die Art natürlich wenig bei. Und Politikwissenschaft hat in dem Sinne eine ähnliche Konjunktur oder ähnliche Entwicklung durchgemacht wie andere Wissenschaften auch. Die Teile, die zur Problemlösung beitragen, das sind im Wesentlichen die Teile, die sich über Verwaltung auslassen, über Arbeitsmarktpolitik, über Strukturpolitik, über Forschungspolitik, über Umweltpolitik, die Teile stehen im Zentrum, die Teile werden auch finanziert, die Teile werden auch sozusagen auf Sektionstagungen und Konferenzen immer dominieren. Und verglichen damit ist das ein Randphänomen, was ich betrachte.
Aber sagen Sie nicht, dass die Politik in der Verwaltung auch sitzt?
Die Politik sitzt andersherum. Die Verwaltung, es gab lange sozusagen und gibt heute noch das Ideal einer Politik, die in dem Sinne verschwindet, dass in Verwaltung aufgeht. Und das ist ein Ideal, das im Wesentlichen auf das frühe 19. Jahrhundert zurückgeht. Politik als Verwaltungs- oder wie es damals hieß, Polizeiwissenschaft. Zusammen entstanden mit der Statistik als staatsorientierte sozusagen Zahlenwissenschaft. Und das ist ein Ideal, das überlebt hat in vielen Technokratiedebatten, die in Frankreich und Deutschland geführt worden sind. Es gab in Deutschland in den 60er Jahren die These, dass es in der Demokratie keine Opposition mehr geben kann, weil wir wissenschaftlich berechnen können, welche Politik eigentlich notwendig ist. Schelsky, Soziologe, der damals einer der großen Wortführer gewesen war, hat gesagt, Technologie ist nicht undemokratisch, sondern sie ist ademokratisch. Die Technologie bestimmt unsere Entwicklung. Wir sind ein Produktionskomplex. Wie der funktioniert, das kann ich berechnen, das kann ich prognostizieren. Da gibt es Wissenschaften dafür. Also Politik eher im Sinne von Ingenieurwissenschaft. Und es gab natürlich die ganze sozialdemokratisch orientierte, aber nicht nur auf die Sozialdemokratie beschränkte Planungstheorie der 70er Jahre. In Amerika wurden es noch vor uns eingeführt. Also Amerika war bei allen sonstigen Differenzen, hatte sie auch, hat Amerika auch die Tradition einer wissenschaftlichen Politik, die in sozusagen in der Verwaltung ihr Zentrum hat und dort eben in der Regierung durch Experten ihren Höhepunkt erlebt. Insofern ist Verwaltung nicht Politik, sondern Antipolitik und ist das Ideal derer, oder es gibt eine Gruppe von Figuren, die glauben, dass man Politik durch Verwaltung ablösen müsse. Und das ist unter uns, in Anführungszeichen darf ich zwar nicht mehr sagen, also unter uns ohne Sie, ist das natürlich ein weit verbreitetes Ideal. Wir alle sagen doch, es gibt Arbeitsmarktprobleme, muss man doch lösen können. Es gibt Technologieprobleme, muss man doch lösen können. Es gibt ein Umweltproblem, muss man doch nur berechnen, welche CO2 wir haben, da muss man doch.
Macht man einen Plan.
Bitte?
Dann macht man einen
Plan. Machen wir einen Plan und man setzt die richtige Wissenschaft hin, dann kann ich die Arbeitslosigkeit reduzieren, dann kann ich die Patentzahl erhöhen etc. pp.
Habe ich das richtig verstanden, dass Sozialismus für Sie auch eine Form des Planemachens ist? Plänemachens?
Ist eine Form des Plänemachens, ja. Und Sozialismus ist aber in dem Sinne kein rein sozialistisches Ideal, sondern ist eins, das, also es ist eigentlich ein liberales Ideal. Es ist ein Ideal, das in gewisser Weise davon ausgeht, dass wir Menschen immer stärker sozusagen oder immer schneller, immer weiter, immer höher in Sphären führen können, wo sie ein freies, unbesorgtes und glückliches Leben führen können. Das muss jetzt nicht sozusagen ein Kollektiv sein, um das es geht. Den frühen Liberalen, die eigentlich Polizeiwissenschaftler waren, also Polizei im Sinne von Verwaltungswissenschaftler, denen ging es nicht um natürlich nicht um Sozialismus, das war das Letzte, was sie haben wollten. Denen ging es darum, dass sie eine Eigentümergesellschaft haben, die gesichert ist vor tiefen Krisen. Und wo man deswegen die Eigentümer sozusagen in ihrem Handeln beplanen muss, was wir bis heute tun. Jeder Numerus Clausus ist der Versuch, die Leute aus Studiengängen, in denen sie keine Chance haben, abzulenken, umzulenken in Studiengänge, wo sie eben noch vielleicht was machen können. Wir beschränken die Zahl der Apotheker, wir beschränken die Zahl der Mediziner. Deswegen, weil wir denken, wir haben zu viel von ihnen. Und wenn es dann zu viele gibt, dann können sie sich nicht mehr revolutionieren. Also die Frage, dass eine übergeordnete Instanz da sein muss, weil sie die einzige ist, die Proportionen erkennt. Jeder von uns, also jeder einzelne liberale Mensch sozusagen weiß, was er will, glaubt, dass er das machen kann, was er will, und dass er einen Anspruch darauf hat. Aber er sieht nicht, wie sich sein Wille sozusagen mit dem Willen aller anderen kombinieren lässt. Für jeden Einzelnen ist es sinnvoll, Zahnarzt zu werden. Aber wenn wir dann 10 Millionen Zahnärzte haben, ist es natürlich nicht mehr sinnvoll gewesen. Und für diese Diskrepanz zwischen individueller Rationalität und sozusagen Gesamtrationalität, dafür hat auch der liberale Gedanke sozusagen einen Staat vorgesehen, der auf wissenschaftlicher Basis, Statistik etc. pp. Und dann durch sanfte Eingriffe, Anreize und zum Teil auch Verbote, die Leute dazu bringen, dass sie ihr individuelles Glück finden. Also es geht ja nicht um kollektives Glück, sondern um individuelles Glück. Insofern ist sozusagen eine verwaltende Politik, es kann auch ein liberales Ideal sein. Ja, aber es ist jedenfalls kein Politik, also nicht mehr Politik im Sinne von Kampf, Macht, Auseinandersetzung, schlechten Charakter etc.
Ja, wir merken schon, dass wir Sie von Ihrem Idealismus nicht wegkriegen. Also ich würde sagen, mir würde das reichen, wenn das alles so halbwegs funktioniert und der Mensch, der Pharmazie studiert, vielleicht am Ende irgendwas ganz anderes macht oder irgendetwas, was auch mit Pharmazie zu tun hat, aber mit anderen Dingen. Und insofern würde ich mich auch völlig verabschieden von der Idee, ein Staat kann durch Verwaltung oder wie auch immer etwas global lösen, denn das ist Ihnen ja auch sehr klar. Ich glaube, inzwischen ist ein Drittel unserer Gesellschaft überhaupt nicht mehr ansprechbar von Politik und tut ganz andere Dinge oder verwahrlost oder was ist kreativ, wie auch immer. Also wie stellen Sie sich dazu?
Also ich habe ja nicht von meinem Ideal geredet. Ich habe hier das Ideal von Leuten beschrieben, die sozusagen theoriehaltig Politik verdrossen sind und die nach Formen des Regierens schauen, die in denen Politik nicht mehr vorkommt. Das eine ist, wie gesagt, die Wissenschaft soll es richten. Eine zweite Variante ist, das Recht soll es richten. Politik reduziert sich auf Recht und alles andere ist dann frei. Und die dritte ist Disziplin. Also die Gesellschaft als ein disziplinierter Gesamtkörper sozusagen. Das geht bis zurück auf Rousseau, dessen Demokratieideal, sagen, wenn man seine Bekenntnisse liest, kommt aus der Anschauung von exerzierenden Regimentern. Er sieht diesen Gleichklang der Bewegung, der Körper und so weiter und stellt sich vor, das ist eine harmonische Demokratie. Allerdings würden die dann eben sich selber Befehle geben. Das ist dann der Witz der Demokratie. Also das sind nicht meine Ideale, sondern sind Ideale, die immer wieder sozusagen Konjunktur haben und die natürlich in dem Augenblick an Probleme stoßen, wo Politik, egal in welcher Form, Menschen gar nicht mehr erreicht. Also wenn es eine Parallelgesellschaft gibt, die sich darum gar nicht mehr schert, sind alle diese Konzepte, die in dem Buch besprochen werden, sind am Ende. Jedenfalls dann, wenn das nicht bloß marginale Schichten sind, die am Rande herumschwirren und das Zentrum ungestört lassen, sondern wenn diese Schichten dann so allmählich sich ins Zentrum weiter verlagern.
Also wir wagen selten den Ausflug in die praktische, angewandte Demokratie, aber wir haben tatsächlich ein Saalmikrofon. Es hat eine nur kurze Schnur. Insofern sind die Leute, die in der Nähe des technischen Apparates sitzen, jetzt privilegiert. Und wir würden, wenn sich jemand meldet und eine Frage hat oder einen Kommentar, da auch die Möglichkeit geben können, da reinzusprechen. Ah ja, das ist nämlich immer so. Keiner traut sich. Das Fragen ist völlig aus der Mode gekommen, das kritische Einwenden auch. Es wird gerne von links und rechts auf der Bühne inszeniert. Dann machen wir da einfach weiter.
Ja. Also dann mal sehr aktuell. Innerhalb der letzten paar Monate ist ja nun plötzlich die Hoffnung auf die Politik extrem gewachsen. Also jetzt plötzlich sollen die Staaten die Bankenkrise retten und Schirme aufstellen und sonst was tun und Obama soll uns auch noch alle retten. Fühlen Sie sich jetzt bestätigt oder finden Sie, das gehört auch zu diesem ganzen Showgeschäft?
Das wenn ich wüsste. Zunächst mal sind es zwei verschiedene sozusagen Renaissancen, die wir erleben. Obama ist ganz eindeutig die charismatische Politik, die hier wieder belebt wird. Das ist ein Phänomen, das in dem Surkamp-Bändchen am Rande besprochen wird, anhand einer Figur aus dem 15. Jahrhundert, Savonarola, und eines Stauferkaisers. Das sind eben Beispiele, auf die man stößt.
Also, unbedingt, das sind genau die Beispiele, auf die man stößt.
Ja, wenn man nicht auf die stoßen
will. Im 20. Jahrhundert überhaupt niemanden.
Wenn man auf die nicht stoßen will, auf die alle stoßen, kommt man auf die, vor allem wenn man zeigen will, dass es halt nichts Neues ist. Im 20. Jahrhundert ist ja alles neu sozusagen, aber wir haben die Fälle halt auch schon von früher. Und das Schöne ist, über frühere Fälle wird meistens besser geschrieben. Wie auch immer. Wie gesagt, die Frage der Aura von gemeinen Menschen kann einerseits sozusagen sozialpsychologisch, massenpsychologisch interpretiert werden als Problem des Charismas, das in bestimmten Situationen funktioniert, in anderen nicht. Und Obama hat das Glück, dass er sozusagen einerseits das Charisma hat, andererseits die Situation dafür auch taugt. Sonst wäre das auch nicht so ein Hype geworden. Bei Angela Merkel haben wir natürlich alles andere, nur nicht das Charisma. Sondern wir haben da den Typus der wissenschaftlichen Politik, geplanten Politik mit festen Programmen und klaren Anreizen, der Hoffnung, dass es jedenfalls klare Anreize sind, die auch so funktionieren, wie man es gerne hätte. Also das Ideal der Politik ist mal stärker, mal weniger stark da. In vielen Fällen kümmert man sich nicht so groß drum. Politikverdrossenheit ist auch nicht etwas, was uns jeden Tag zu schaffen macht. Ich schlafe deswegen nicht schlechter, weil ich politikverdrossen bin. Sondern es gibt auch sozusagen negativ wie positiv, gibt es Konjunkturen, in denen uns Politik näher liegt als zu anderen Zeiten. Im Augenblick liegt es uns natürlich näher, weil wir irgendjemanden brauchen, der uns aus der Krise rettet. Und da ist in der Tat sozusagen die Hoffnung darauf, dass es mehr gibt als normale Politik, mehr gibt als das gemeine Schachern um Macht, ist natürlich dann besonders virulent. Das kann sich äußern in die Hoffnung auf große Programme, Systeme der Politik, wie sie uns jetzt in einigen Ländern vorgeführt werden bei uns. Oder aber auf große Personen, die das hinkriegen, das eine Gesellschaft aus der Krise rauszuführen. Also in der Krise oder im Krieg, das ist der zweite Fall, ist die Aura der Politik zunächst mal fast natürlich. Die hält nicht lang vor, das wissen wir auch. In dem Maße, wie die Krise abgebaut wird, geht das Aura auch wieder zurück. Aber dass wir jetzt solche sozusagen Hoffnungsfiguren haben und natürlich sich auch Pläne in Menschen verkörpern, also Angela Merkel oder George Brown oder
Putin.
Putin, ja gut, ein anderer Fall. Das heißt, das ist zunächst mal nicht groß erklärungsbedürftig, in dem Sinne, dass es eigentlich eine Regel gibt, die darauf hinweist, dass es so sein sollte, empirisch gesehen. Insofern bestätigt das, dass es die Hoffnung auf eine höhere Politik gibt. Es bestätigt sich, dass diese Hoffnung auf die höhere Politik in bestimmten Situationen besonders virulent ist, dass sie da aufkeimt, dass wir da besonders abhängig sind von entweder besseren Plänen oder von besseren Menschen. Und in beiden Fällen kann man heute schon sagen, dass das wieder zusammenbrechen wird. Und zwar in jedem Fall. Wenn das alles gut geht, wenn Obama alles löst, dann brauche ich sein Charisma nicht mehr, dann ist wieder Normalität da. Wenn die Krise andauert, hilft mir das Charisma auch nicht, weil das wird dann auf die Weise demontiert. Und das Gleiche gilt mit den großen Plänen. Wenn die großen Pläne funktionieren, wird früher oder später wieder Politikverdrossenheit da sein, weil wir normal sind und weil wir die Normalität wieder haben, weil wir denken, wir brauchen das nicht. Und wenn die Pläne nicht funktionieren, dann ist natürlich mit dem Ideal der geplanten Politik eh nicht weit her. Also bei Hegel steht, dass immer mal wieder ein Krieg da sein müsse, damit die Menschen sozusagen an die Bedeutung von Politik glauben. Und normalerweise würden sie halt zwar schon sozusagen davon ausgehen, dass sowas sein müsse, dass man mühsam auch dazu gebracht werden könne, vielleicht Steuern zu zahlen etc. pp. Dass aber erst wörtlich, wenn die Husaren mit ihren blanken Säbeln da sind, der Mensch wieder versteht, warum man den Staat braucht. Hitler hat gesagt, er wünscht dem deutschen Volk alle 50 Jahre einen neuen Krieg, damit sozusagen das, was Hegel Verhausung, Sklerotisierung, Verknöcherung dass die rausgeht, dass die Leute aus dem Privatismus rauskommen, dass sie wieder für das Allgemeine interessieren. Also in dem Sinne sind Krisen ideal für hohe Politik, aber es ist genauso klar, dass die Krisen, egal wie sie ausgehen, früher oder später wieder zum Normalzustand führen, wo halt diese hohe Politik Legitimationsprobleme bringt.
Meine Damen und Herren, wir nähern uns dem spannenden Moment, wo die Diskussion sich endlich bereichert. Wir hören nämlich hier vorne auf und sie kann dann im Allgemeinen weitergehen. Herr Fach bleibt noch da.
Der Mann.
Es ist, wir machen das dann jetzt in der üblichen Fassung, dass eben die Diskussion ins Allgemeine übergeht. Der chinesische Dichter Lu Xun hat gesagt, die Verzweiflung trügt wie die Hoffnung. Heute eingeladen, diesen Satz zu kommentieren, war Wolfgang Fach. Und wenn Sie denken, dass der Ausflug ins 14., 15. Jahrhundert, um die gegenwärtigen Probleme zu erläutern, vielleicht ein bisschen weit zurückgegriffen ist, das haben wir ja heute schon widerlegt, dann sind Sie herzlich eingeladen, am 11. Februar wieder herzukommen zum Thomasius-Club mit Valentin Gröbner, Mittelalterhistoriker, der über Gewalt, Krieg und ähnliche Dinge gearbeitet hat und den Bogen also dann entsprechend weiter spannt. Ich danke Wolfgang Fach.
Trotzdem noch eine Frage zum Thema stellen, auch wenn die
ich
Diskussion
sitze gut, ist. Ich sitze ja gut.
Okay, sehr schön. Ich hatte nur überlegt, wenn Sie sagten, dass das hehre Ziel verfolgen sollte, diesem idealen Bild von Politik ein bisschen Realismus gegenüberzustellen, ob man dann Ihrer Meinung nach auf einen Teil von dieser Aura der Politik, von dem ganzen Symbolismus, von diesem Tamtam, den man um die Politik scheinbar veranstalten muss, ob man davon dann auch was abschneiden sollte. Und also wir müssen nicht wieder in Westerwelles Wohnzimmer zurück, aber ob man sich dann sagen sollte, weiß nicht, ist uns doch egal, was wir für Symbole sozusagen brauchen, stellen wir das sozusagen zurück und schauen, was die Politik sonst noch so machen kann.
Also da könnte ich natürlich sozusagen in meiner Linie bleiben, sofort Ja sagen. Das Interessante ist, und da bin ich auch noch nicht sehr weit gedehnt, wird auch nicht sehr viel weiter kommen. Es gibt ja, in dem Buch jedenfalls, wird eine Theorie besprochen von Georges Bataille, einem französischen Psychologen, Philosophen, der sagt, die Menschen, das ist nicht der Einzige, aber von dem habe ich es, die Menschen brauchen so etwas. Der argumentiert, dass die Normalität in einer bürgerlichen, ökonomisch orientierten Gesellschaft so, flapsig gesagt, langweilig ist, dass die Sehnsucht nach Höherem automatisch hochkommt. Ganz anders ist das aber mit demselben Mechanismus bei Ernst Jünger, der in den Weltkrieg drängt, weil es ihm zu langweilig wird. Und er steht ja nur für viele andere. Der unbedingt Krieg haben will, weil ihm der Friede zu lahm ist und zu langweilig. Ewig das eine leidet, ein Tag ist wieder andere. Als ihn nicht im Krieg nehmen geht in die Fremdenlegion, weil er noch zu jung ist. Also es gibt, sagt Georges Bataille, ein Bedürfnis des normalen Menschen nach irgendwas Höherem. Und das Höhere nennt er dann Sinn und er nennt es auch das Heterogene. Wir sind alle homogen, wir sind alle gleich, wir sind alle uns ähnlich, wir langweilen uns wechselseitig, wir langweilen uns mit unserer täglichen Beschäftigung, das ewige Einerlei lässt in uns ein Bedürfnis nach etwas anderem entstehen. Nach etwas, einerseits Abenteuer, andererseits Skandal, dann vielleicht auch das Wunder. Man kann sich verschiedene solche außergewöhnliche Dinge vorstellen. Und Bataille sagt deswegen, fasziniert uns der König genauso wie der Henker. Der Henker ist auch etwas, was in seinem Sinne heterogen ist. Das ist etwas, was außerhalb, was uns sozusagen schaudern, den Rücken runterjagt. Nach solchen Gefühlen, sagt Bataille, sehen wir uns in einer Gesellschaft, die eben für solche Gefühle im Alltag keinen Platz hat. Wenn das der Fall wäre, dann würde mich das allerdings nicht gerade erschrecken, aber dann würde mich das jedenfalls davon abhalten, zu sagen, wir müssen das einfach demolieren, wir müssen es ein bisschen dekonstruieren, ein bisschen weniger weg von dem Zauber, weil das wären dann vergebliche Anstrengungen. Man kann sozusagen, wenn das in uns so drin sitzen sollte, nicht einfach per Dezision reduzieren, abschaffen oder was auch immer. Ja, das wäre für mich die spannende Frage. Haben wir so ein Bedürfnis nach Höherem, nach Figuren, die anders sind als wir? Das kann ich befriedigen, wenn ich das Bild im Frau lese und gucke, wie es denn Königshöfen inzwischen geht, das kann ich aber auch befriedigen, wie gesagt, in der Politik. Und wenn so ein Bedürfnis da sein sollte, dann wäre das für mich etwas unheimlich. Weil dann wäre natürlich auch Plädoyers, werdet realistischer, werdet pragmatischer, verliert eure Ideale, würden dann natürlich ziemlich in den Wind gesprochen sein. Man könnte dann erklären, übrigens auch, aber es wäre nicht die einzige Erklärung zum Glück, warum das ein Dauerproblem ist, weil wir das immer wieder haben. Wenn das anthropologisch irgendwie fixiert ist, dann kommt man nicht weg davon. Zusammen mit seiner Ehefrau, ja. Allein kriegt es auch nicht hin. Ja.